DW Menschen und Märkte.
Tencent überholt Facebook. Argentinien einigt sich mit Gläubigern und Tourismus in Corona-Zeiten. Das sind unsere Themen. Ich bin Klaus Ulrich. Chinas Online-Konzern Tencent hat vor wenigen Tagen Facebook als wertvollste Social-Media-Plattform überholt. Der Börsenkurs von Tencent geht seit Wochen durch die Decke. Die großen chinesischen Online-Konzerne werden zwar finanziell immer mächtiger, außerhalb Chinas stoßen sie aber zunehmend auf Misstrauen und politischen Widerstand. So will US-Außenminister Mike Pompeo die Tencent-Erfolgs-App WeChat in den USA verbieten. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
WeChat ist die digitale Allzweckwaffe in China. Die App, die auf Chinesisch Weixin heißt, erledigt unter anderem das, für was man außerhalb Chinas Facebook, Twitter und Google verwenden würde. Zusätzlich kauft man mit WeChat in China Konzertkarten und Kinotickets, man reserviert seinen Tisch im Lieblingsrestaurant, bezahlt anschließend die Rechnung damit und selbst um die Stromrechnung oder einen Termin beim Zahnarzt kümmert sich WeChat. Sprich, wenn Chinesinnen und Chinesen online gehen, dann landen sie meistens auf WeChat.
That's why we call WeChat a super app. Or basically, I like to call it more like an operating system.
Aurélien Rigard von der Shanghaier Beratungsfirma IT Consultis bezeichnet WeChat als Super-App oder sogar als eigenes Betriebssystem.
Last year only 100.
Allein vergangenes Jahr haben User umgerechnet rund 100 Milliarden Euro ausgegeben innerhalb von WeChat.
To buy goods on WeChat.
Einen Teil dieser WeChat-internen Umsätze bleiben beim Mutterkonzern Tencent hängen. Das sorgt für kontinuierlich wachsende Einkünfte des Konzerns mit Firmensitz in Shenzhen. Hilfreich ist für Tencent außerdem die offen zur Schau gestellte Nähe zur Staats- und Parteiführung. China ist bei der Digitalisierung schneller vorangegangen als andere große Nationen, freute sich Tencent-Gründer und Firmenchef Ma Huateng bei einem IT-Kongress in Shenzhen vor 2 Jahren. Und die chinesische Führung fördert die Digitalisierung. Das System funktioniert wie eine Art perfekt orchestrierte Symbiose. Die kommunistische Führung in Peking sonnt sich in den Erfolgen der chinesischen Tech-Konzerne. Sie verpasst sich so außerdem ein technikfreundliches und modernes Image. Andererseits hält die Staats- und Parteiführung den heimischen Online-Konzernen wirtschaftlich den Rücken frei. Die staatliche Zensur sperrt ausnahmslos alle nicht-chinesischen Social-Media-Angebote. Und so genießen Tencent und die anderen chinesischen Online-Unternehmen eine Art Monopol. Das Resultat ist bereits seit einigen Jahren eine zweigeteilte Internetwelt. Längst gibt es eine chinesische und eine nicht-chinesische Online-Welt. Und Tencent spielt auf der chinesischen Seite ganz vorne mit. Doch auch außerhalb Chinas verdient Tencent Geld, unter anderem mit der Finanzierung von Hollywood-Filmen und mit Computerspielen für Smartphones und Tablets.
Tencent is the owner probably of like 70%.
Tencent kontrolliert rund 70% des weltweiten Online-Gaming-Marktes, inklusive der größten und erfolgreichsten Spiele, erklärt IT-Unternehmensberater Aurélien Rigard aus Shanghai. Bereits seit Jahren gehört Tencent zu den größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Vor wenigen Tagen war Tencent umgerechnet rund 564 Milliarden Euro wert. Damit überholte das Unternehmen Facebook als wertvollste Social-Media-Plattform. Der US-Konkurrent war zu diesem Zeitpunkt rund 7 Milliarden Euro weniger wert. Inzwischen hat Facebook Tencent zwar wieder eingeholt, aber Wirtschaftsanalysten weltweit blicken weiter gespannt auf das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden großen Online-Konzernen. Unter anderem wegen der wachsenden politischen Spannungen zwischen den Großmächten China und USA.
Steffen Wurzel berichtete: Einst war es das reichste Land Südamerikas. Doch schon längst kreist der Pleitegeier über der Pampa. Bereits zum 9. Mal in seiner Geschichte hatte sich Argentinien im Mai für zahlungsunfähig erklärt. Jetzt scheint wieder einmal die Rettung in Sicht zu sein. Ivo Marocic.
Argentiniens Gläubiger erlassen dem Land einen erheblichen Teil seiner Schulden. Die Regierung in Buenos Aires hat inzwischen bestätigt, dass man sich auf einen Plan zur Umschuldung geeinigt hat. Es geht um Staatsanleihen im Wert von 65 Milliarden Dollar in Hand internationaler Investmentfonds. Diese werden jetzt in neue Papiere getauscht mit günstigeren Konditionen für das hochverschuldete Land. Wie hoch der Schuldenschnitt genau ausfällt, dazu gibt es noch keine Informationen. Das letzte Angebot der Regierung sah einen Verzicht auf knapp 47% der Forderungen vor Und in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums heißt es, die Gesamtsumme ändere sich durch die Einigung nicht. Das bedeutet nicht, dass die Gläubiger fast die Hälfte des eingesetzten Kapitals abschreiben müssen. Es geht vielmehr um die Gesamtsumme aus Rückzahlungen und die Zinszahlungen, die Argentinien in den nächsten Jahren leisten muss. Damit endet ein monatelanges Tauziehen. Seit April hat Argentinien die ausstehenden Zahlungen nicht mehr geleistet. Seit Mai ist das Land zahlungsunfähig, zum dritten Mal seit der Jahrtausendwende. Schon vor der Corona-Krise steckte Argentinien in einer tiefen Rezession und die Inflation lag zuletzt über 50%. Außerdem ist das Land auch bei inländischen Gläubigern und beim Internationalen Währungsfonds verschuldet. Die Einigung mit den Gläubigern löst die wirtschaftlichen Probleme Argentiniens also nicht. Die Umschuldung ist aber Voraussetzung dafür, überhaupt wieder handlungsfähig zu werden.
Summer in the City, aber die Londoner haben zurzeit London für sich. Die Touristen bleiben weg und die Pendler auch. Einerseits schön finden manche, dass es nun nicht mehr so übervoll ist. Andererseits aber ein Drama für die Geschäftswelt, denn auch die Restaurants, Pubs und Cafés sind alles andere als überfüllt. Der Tourismusverband empfiehlt, kommen Sie jetzt, denn noch nie gab es so wenige Schlangen vor den Museen. Thomas Spickhofen hat sich für uns in London umgeschaut.
Im Herzen des Soho herrscht in diesen Tagen mediterrane Atmosphäre. Mehrere Straßenzüge sind abgesperrt, Tische und Stühle stehen vor den Restaurants. Die Londoner genießen den Sommer. Ich gehe jetzt dreimal die Woche aus, sagt Will. Will ist zusammen mit Jong unterwegs. Sie meidet die Menge, sie fühlt sich da nicht wohl. Und Alex, der aus München kommt, aber seit 13 Jahren in London lebt, findet...
Die Facemaske, die nervt. Ansonsten liebe ich, dass die Stadt so leer ist.
Die Londoner haben London für sich und die Geschäfte der Metropole leiden. Theater und Musicals sind geschlossen. Museen und Galerien haben auf Notbetrieb umgestellt. Den Pubs und Restaurants fehlt das Publikum. Seit dieser Woche lädt die Regierung zum Restaurantbesuch ein. Bis Ende August übernimmt sie an jedem Montag, Dienstag und Mittwoch 50% der Rechnung bis maximal 10 Pfund. Eat out to help out heißt das Programm, gehe aus, um auszuhelfen. Das hilft schon mal ein bisschen, sagt Marcello Di Stefano, der Restaurants in London, Birmingham und Manchester betreibt.
The bookings are looking quite healthy for this week.
Die Buchungen sehen ganz gut aus für diese Woche, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass viele ihren Urlaub zu Hause verbringen und jetzt hier Geld zum Ausgeben haben.
People have still got some money to spend.
London ist jetzt ganz auf die Einheimischen angewiesen, aber die zögern damit, in die Innenstadt zu kommen. In Piccadilly Circus steigen nur noch 8% so viele Menschen ein und aus wie früher. Rund um die Einkaufsstraße Oxford Street ist nur noch ein Viertel so viel los. Ausgerechnet London, sonst die Zugmaschine für die britische Wirtschaft, schwächelt nun am stärksten. Uns fehlen die Gäste aus aller Welt, sagt Marcello Di Stefano.
Obviously our provincial cities attract a local crowd.
Unsere Restaurants in anderen Gegenden des Landes ziehen das lokale Publikum an. Aber London hängt von den Geschäftsreisenden und Touristen von auswärts ab. Und da sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 75% runtergegangen.
75% in London on last year.
Die Londoner Geschäftswelt sieht eine Krise, an der sie sich noch jahrelang abarbeiten wird. Die Gäste aus aller Welt sind jedenfalls so bald nicht zu erwarten, fürchtet Patricia Yates vom Tourismusverband Visit Britain.
We weren't expecting to see numbers back during the summer.
Wir rechnen nicht damit, dass sich die Zahlen noch in diesem Sommer erholen. Die Flugbuchungen sind um 96% eingebrochen. Ich glaube, jetzt muss es erst mal darum gehen, dass wir die europäischen und gern auch deutschen Besucher ab Herbst wieder zu uns holen. Darauf werden wir uns jetzt konzentrieren.
And our German visitors to start traveling through the autumn. So that's where our campaign is going to focus.
Immerhin, sagt Yates, könne man jetzt die Sehenswürdigkeiten viel besser genießen. Man habe viel mehr Zeit. Alles sei viel entspannter als sonst.
Thomas Spickhofen. In Spanien läuft seit einem Monat der Tourismus wieder an. Nach der langen Corona-Zwangspause. Hoteliers sind bisher nicht zufrieden. Sie melden eine Auslastung ihrer Häuser von höchstens 30-40%. Deutlich besser sieht es für die Vermieter von Ferienhäusern und Wohnungen aus. Sie machen ein gutes Geschäft. Urlauber, die Angst vor dem Coronavirus haben, ziehen das Ferienhaus dem Hotelzimmer vor, um möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Oliver Neuroth hat sich mit einem dieser Touristen getroffen.
Marco Bauer hat lange überlegt, ob er mit seiner Familie in diesem Sommer wirklich nach Mallorca fliegen soll. Seine Frau und die beiden Söhne hatten Lust auf Strandurlaub, erzählt der Düsseldorfer, eher aber nicht auf Menschengedränge in einem Hotel in Zeiten einer Viruspandemie.
Ich habe mir ein Ferienhaus gemietet, weil das mit dem Hotel war mir zu unsicher. Hat man ja gesehen im Winter, dass man ganze Hotels abgesperrt hat, wenn es einen Fall gab. Ich wollte nicht, dass mir das passiert. Deswegen hier im Ferienhaus hat man keinen Menschen um sich herum. Fühlt man sich sicherer.
Marco sitzt mit seiner Familie auf der Terrasse ihrer Finca bei Santaní im Südosten Mallorcas und genießt den Sonnenuntergang. Zum nächsten Strand sind es 10 Minuten mit dem Mietwagen. Ein Konzept, auf das in diesem speziellen Sommer überraschend viele Urlauber setzten, sagt Maria Ribert, die Chefin von Habtour, dem Verband der Ferienhausvermieter auf den Balearen. Nach ihren Worten bieten Ferienhäuser und Wohnungen mehr Sicherheit als Hotels, denn das Ein- und Auschecken laufe komplett kontaktlos ab. Die Besitzer schicken dem Mieter normalerweise den exakten Standort des Hauses per Mail oder aufs Handy. In der Unterkunft liegt dann der Anmeldebogen für die Urlauber bereit. In diesen Zeiten ist es sehr wichtig, dass er sorgfältig ausgefüllt wird. Die Schlüssel sind meistens in kleinen Safes deponiert, die per PIN-Code geöffnet werden. Manchmal geht auch die Tür per Code auf, also ohne Schlüssel. All das sorgt für mehr Sicherheit für den Tourist. Von den rund 15.000 Ferienhäusern und Ferienwohnungen, die auf Mallorca offiziell Touristen angeboten werden, waren im Juli 75% belegt. Von einer solchen Quote träumen Hoteliers zurzeit. Sie kommen höchstens auf 30-40% Auslastung. Im Vergleich zu den Hotels sind unsere Zahlen großartig. Aber bei uns knallen jetzt nicht die Sektkorken. Der Tourismus lag schließlich monatelang brach. Auch wenn wir jetzt 2 Monate lang eine sehr gute Nachfrage haben, das Geschäftsjahr ist trotzdem verloren. Immerhin, für den August rechnet der Verband mit einer Auslastung von bis zu 80%. Wer aktuell Ferienhäuser mit Mehrblick für die kommenden Wochen sucht, findet kaum noch etwas. Selbst für Häuser im Inselinneren rufen die Besitzer oft Preise von mindestens 250 Euro pro Nacht auf. Urlaub in der Inselhauptstadt Palma ist dagegen nur im Hotel möglich. Seit 3 Jahren gibt es keine offiziellen Ferienwohnungen oder Ferienhäuser mehr. Die Stadt hat den Betrieb verboten, nach heftigen Protesten der Anwohner. Sie hatten beklagt, dass Einheimische kaum mehr eine bezahlbare Wohnung in der Innenstadt finden, dass die Ferienvermietung die Mieten für Normalverdiener hochtreibt. Joan Fortessa, Präsident des Verbandes der Nachbarschaftsvereine Palma. Heute haben die Bewohner von Palma deutlich bessere Chancen, eine Wohnung zu bekommen. Zum einen sind die Kauf- und die Mietpreise niedriger, zum anderen sind einfach mehr Objekte auf dem Markt. Das wäre vor kurzem noch undenkbar gewesen. Urlauber, die aus Corona-Angst möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen suchen, wären in der engen Altstadt von Palma ohnehin nicht gut aufgehoben. Da eignet sich das weitläufige Hinterland Mallorcas besser. Allerdings, dieser mutmaßlich virusfreie Urlaub ist deutlich teurer als Ferien in den meisten Hotels der Insel.
So viel von Oliver Neuroth. Und wir blicken noch auf ein exotischeres Urlaubsziel. Die Strände von Bali sind leer und die Bewohner leiden. Wo Touristen sonst den Lebensunterhalt sicherten, halten sich die Menschen als Kleinbauern, Hilfsarbeiter oder durch Spenden über Wasser, wie Lena Bodewein berichtet.
Bali, Insel der Götter. Indonesisches Traumziel von Millionen von Urlaubern pro Jahr.
In Bali, now less crowded.
Bali hat sich verändert. Kein Verkehr, keine Touristen, weniger Menschen, weniger Verschmutzung, weniger los. Und die Wirtschaft ist am Boden.
The economy is really down.
Kadek Adita Pramayana ist Tourguide in Sidemen. Er führt Wanderungen durch die Reisfelder, auf die lokalen Märkte, zu den Tempeln, fährt Touren über die Insel.
I work as a porter.
Jetzt trage ich Lasten auf dem Bau, als Helfer. Ich habe all mein Einkommen verloren. Wenn es so weitergeht, muss ich mein Auto verkaufen, weil ich mir die Leasingraten nicht mehr leisten kann.
I couldn't pay my loan.
Ohne Auto keine Touren mehr. Seine Zukunft steht in den Sternen. Aber der junge Familienvater gibt sich im Telefoninterview weiterhin sanft, ruhig und hoffnungsvoll.
Die Regierung hat angekündigt, dass sie die Insel öffnet. Ab dem 11. September sind Häfen und Flughafen wieder offen. Und das wird hoffentlich unsere Situation verbessern.
Kadek berichtet von vielen Freunden und Bekannten, die ihre Jobs verloren haben, als Tourguides in Hotels, Shops und Restaurants. Manche verkaufen stattdessen an kleinen Essensständen Spieße und gegrillten Fisch an die Dorfbewohner. Auch einige der Freunde von Kadek und seinem Bruder Komang, ebenfalls Touristenführer. Ihm fällt die Decke auf den Kopf.
We cannot go out. We cannot hang out with.
Wir durften nicht raus, konnten unsere Freunde nicht treffen. Also sind wir nur zu Hause geblieben und haben die Nachrichten über Corona gelesen. Die Stimmung ist schlecht, ich habe Albträume.
Auf Bali leben beinahe 4,5 Millionen Menschen und mehr als die Hälfte von ihnen arbeitete im Tourismus. Im vergangenen Jahr waren 16 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland da. Wenn das plötzlich wegfällt, herrscht große Leere. So schlimm war es weder nach den islamistischen Terrorattacken von 2002, als mehr als 200 Menschen durch Bomben starben, noch nach dem Ausbruch des Vulkans Agung. Viele Stimmen fordern, dass Bali sich unabhängiger vom Tourismus macht und stattdessen wieder mehr auf Landwirtschaft und Fischfang setzt. Viele ältere Balinesen freuen sich, dass ihre Kinder ihnen jetzt wieder unter die Arme greifen.
So viele, die im Tourismus gearbeitet haben, kehren in ihre Dörfer zurück. Sie haben ihre Jobs verloren und arbeiten jetzt wieder als Bauern.
Ein Beitrag von Lena Bodewein war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören. Bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.